Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Karin Wenger, in Sri Lanka sind Präsidentenwahlen, sie sind dort in dem Land und Beobachter sagen über das Land, es sei eigentlich Militärdiktatur, Wahlkampf. Was haben Sie von dem gesehen in den letzten Tagen?
Also was ich morgen gesehen habe, ich bin heute mit den Wahlbeobachtern unterwegs gewesen. Und in Colombo ist das sehr friedlich verlaufen. Es war auch eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Ich bin jetzt gerade noch mal draußen gewesen, kurz vor Wahlschluss, also in einer halben Stunde schliessen die Wahllokale, hat etwa 70% gehabt. Im Rest vom Land sieht das anders aus. Eben im Norden vom Land, also in Schaffnau auf der Halbinsel, hat es diverse Anschläge gegeben, auch in Vavunia. Und vor allem die Woche vorher, das war ein kruder Missbrauch gewesen von den Regierungsressourcen, vor allem vom Präsidenten Mahinda Rajapaksa.
Was heisst denn das? Was hat denn der gemacht und missbraucht?
Fernsehstationen beispielsweise. Was auch interessant ist, gerade heute zum Beispiel, all die Anschläge, es hat diverse Anschläge gegeben heute, ist in keiner einzigen von diesen Fernsehstationen oder Radiostationen berichtet worden darüber. Und er hat halt einfach so die ganze Wahlpropaganda bestimmt. Wenn man hat mit einem Minister ein Interview machen, dann hat es geheißen, nein, wir machen Wahlkampf, wir haben keine Zeit. Dann Staatsgelder sind in die Wahlkampagne reingeflossen, für Werbung, für Veranstaltungen, wo natürlich am Gegenkandidaten, am Oppositionskandidaten von Seca so nicht zur Wahl gestanden sind.
Die Strassen, sind denn die vollpflastert mit Plakaten oder mit Leuten oder hat es Demonstrationen gegeben für die eine oder andere Seite? Haben Sie solche Sachen gesehen, Karin Wenger?
Ja, ich bin an einer Wahlveranstaltung von Rajapaksa. Das war auch interessant, weil ich für alles eine spezielle Akkreditierung gebraucht. Und als ich dort vor Ort war, zum Beispiel, habe ich eine Zensorin an die Seite gestellt bekommen. Und die hat mich nicht mehr aus dem Blickwinkel gelassen, ist nicht mehr von meiner Seite gewichen. Und zuerst hat sie mich gar nicht reden lassen mit Anhängern von Rajapaksa. Und hat nachher denen direkt diktiert, was sie mir überhaupt dürfen sagen. Plakat hat überall, was ich gesehen habe, ich bin ein bisschen umgekreist, auch im Norden vom Land, in der nördlichen Stadt Vavunia, bis nach Schaffna, habe ich nur Rajapaksa-Poster gesehen. Der oberste Chef von diesen ganzen Wahlen hat auch die Hände verrührt, wie er gesagt hat, es ist unmöglich, die zwei Kandidaten und eben vor allem der Präsident respektieren die Wahlgesetze nicht.
Das heisst, das Gesetz, aber der eine kann nichts machen und der andere missbraucht die. Jetzt, die beiden Kandidaten, den einen haben Sie bereits erwähnt, das ist der Präsident Mahinda Rajapaksa, der wäre eigentlich noch gewählt für ungefähr ein Jahr, hat jetzt die Wahlen vorgezogen, weil er hofft, so mit dem Sieg über die tamilischen Rebellen eine Wiederwahl überzukommen für wieder 6 Jahre. Und interessanterweise, sein Gegenkandidat ist sein General, der den Krieg geführt hat gegen die Tamilen und gewonnen hat, der jetzt plötzlich gegen ihn antritt und man sagt, Karin Wenger, Tamilen, wo Opfer sind in dem Krieg, geben den Ausschlag, haben denn die irgendein Interesse daran, überhaupt einen von diesen beiden schlechter zu wählen?
Was ich höre, was der Tamilen da ist, wir haben die Wahl zwischen einem schlechten Kandidat und zwischen einem noch schlechteren Kandidat. Das heisst, der Enthusiasmus hält sich extrem in Grenzen, aber mit den Tamilen, die ich geredet habe, in verschiedenen Teilen des Landes, die haben eigentlich alle davon Seca unterstützt, wie sie gesagt haben, er verspricht einen Wandel, wo der Rajapaksa nicht verspricht. Also der Rajapaksa verspricht primär wirtschaftlichen Wiederaufbau. Und hinter dem Fonseca steht auch die grösste tamilische Partei. Der Fonseca hat auch mit dieser Partei eine Vereinbarung geschlossen, dass er will, dass die Flüchtlinge, die immer noch in der Lager sind, möglichst schnell zurückkehren können. Dass er will den Ausnahmezustand beendigen. Dass er will Unterstützung geben auch für den Wiederaufbau von diesen diversen Häusern, die zerstört worden sind. Das heisst, er hat diverse Versprechen gegeben, auch politische Versprechen, dass er will mehr Minoritätenrecht geben, diesen Tamilen und auch anderen Minoritäten. Und ich habe das Gefühl, die Tamilen stehen mehr hinter dem zweiten Kandidat. Das ist das, was die wählen gesagt haben. Aber man muss auch ganz klar sehen, ich meine, es sind noch 100'000 Leute in den Flüchtlingslager. Viele von denen haben keine Identitätskarten bekommen, das heisst, sie haben auch nicht wählen können. Und dann gibt es fast 200'000 Leute, die, also intern Vertriebene, die zurückgekehrt sind in ihre eigenen Dörfer oder in andere Dörfer sind, weil sie immer noch in ihre Dörfer zurückkommen. Und die Leute sind primär damit beschäftigt, einfach ihr Leben wieder aufzubauen und schauen, dass sie genug zu essen haben, schauen, dass sie irgendwie ihre Häuser wieder aufbauen können. Und die können wahrscheinlich nicht wählen.
Eben, Sie haben gesagt, Karin Wenger, Sie sind im Norden umeinandergereist, bis auf die Schaffnau, zu oberst oben in diesen Inseln, dort, wo lang Krieg ist, über Jahrzehnte weg. Wie sieht es denn dort aus? Kaputt, alles kaputt.
Ich bin zuerst auf Avunia und bin dann nachher die Strasse, die A9, hochgefahren. Es sind etwa 5 Stunden nach Schaffner. Und das war eigentlich schon absolut außergewöhnlich gewesen, dass man das jetzt machen kann. Das war vor wenigen Wochen noch nicht möglich gewesen. Es war mehrere Jahre nicht möglich gewesen. Das war komplett militärisches Sperrgebiet gewesen. Und was ich einfach nur schon auf dem Weg gesehen habe, hoch nach Schaffner, das sind alle paar Meter, also sagen wir alle 50, 100 Meter, hat es Militärbunker gehabt. Kleine Einmal-, Zweimal-Bunker. Also wirklich, die Militärpräsenz war gigantisch gewesen. Und dann sind wir durch Kilinochi gefahren. Kilinochi, das ist eine Stadt, die komplett von den Tamil Tigers administriert und regiert worden ist. Also es war komplett unter Kontrolle gewesen von den LTT. In dieser Stadt hat es kein einziges Haus mehr gehabt, wo überhaupt noch intakt war. Und die noch halb intakt waren, in denen hat sich Soldaten eingenistet. Es hat einige Zivilisten gegeben, die in Zelt und in provisorischen Lager dort noch gewohnt haben in der Nähe. Aber die Stadt war komplett zerstört gewesen.
Also Bilder, wie man es heute eigentlich aus Haiti sieht, wo auch eine Stadt kaputt ist oder mehrere Städte kaputt sind, die Leute irgendwie von aussen vegetieren, dort dann auch, aber das nach einem Krieg.
Das nach einem Krieg, das ist natürlich ein grosser Unterschied. Also das ist wirklich, das ist menschengemacht, was man da sieht. Und in Schaffner oben dann ist auch überall Militärpräsenz gewesen. Also ich bin auf der Halbinsel umgereist, die kleinen Dörfer. Es hat alle paar hundert Meter Militärposten, Militärlager gehabt. Es hat viele Spuren gehabt von diesen 30 Jahren Krieg. Ja, nicht einfach nur von dem letzten Krieg, der jetzt im letzten Mai zusammengegangen ist, sondern von diesen 30 Jahren Krieg, wo Häuser, also ich bin zum Beispiel nachher mit dem Flugzeug zurückgekommen von Schaffner auf Colombo. Und der Flughafen, das ist eine kleine Piste. Es hat nebendran ein paar Häuser gehabt, die sind alle ausgebombt gewesen. Das ist alles zerstört gewesen, alles kaputt gewesen. Und das ist noch vom Krieg 1995.
Karin Wenger, Sie haben gesagt, Sie haben Schwierigkeiten gehabt, mit Leuten zu reden an einer Wahlveranstaltung im Süden, in Colombo, wo Sie mit Mitgliedern, Anhängern von der Mehrheit geredet haben. Wie sind denn die Kontaktmöglichkeiten gewesen im Norden mit Tamilen? Mit denen überhaupt können reden? Ist man zugelassen worden? Oder sind Sie auch dort begleitet worden ständig?
Ich habe eine Bewilligung bekommen vom Verteidigungsministerium, dass ich auf Avunia und dort auch ins Flüchtlingslager Manikfarm und noch eben auf Schaffner. Und das muss man sagen, das ist eine extreme Verbesserung von der Bewegungsmöglichkeit überhaupt für Journalisten. Was ich vor allem gesehen habe, ist halt einfach, dass die Leute wahnsinnig Angst haben, verständlicherweise umzureden, um kritisch zu sein, und zwar gegenüber der Regierung, aber auch gegenüber der LTT, wo unglaublich grausam war die letzten 30 Jahre, auch mit ihren eigenen Leuten.
Aber was haben Sie denn für Leute kennengelernt dort?
Ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt, die war im Flüchtlingslager gewesen. Und die hat mir gerade eben von der LTT erzählt. Sie hat gesagt, wie halt eben in den letzten Wochen von dem Krieg die LTT systematisch von jeder Familie ein Kind geholt hat, weil sie nicht genug Soldaten hatten. Wie sie dann ihre Kinder versteckt hat, wie die LTT sie daran gehindert hat, noch eine zu fliehen überhaupt. Also die haben mehrere Mal probiert, an diesen Lager für die Tamil Tigers vorbeizugehen, um noch in ein Regierungslager zu kommen von der Armee, um einfach zu fliehen aus dem Kriegsgebiet. Und das hat mehrere Versuche gebraucht, bis sie überhaupt das haben können machen.
Sie haben gesagt, Sie waren in diesem grossen Gefangenenlager gewesen. Da sind einmal in der Nähe von dem Wavunia im Norden, eine Stadt, wo ich den Namen gestern das erste Mal gehört habe, wo zeitweise 300'000 Leute drin sind, jetzt über 100'000. Wie sieht es denn dort aus? Eine Katastrophe, eine humanitäre, oder hat das unterdessen ein bisschen verbessert?
Nein, das ist sehr viel verbessert gewesen. Sie haben jetzt vorhin gesagt, Gefangenenlager, das ist wahrscheinlich vorne der richtige Ausdruck gewesen, weil die Leute nämlich wirklich nicht rausgelassen worden sind. Jetzt können sie aus dem Camp raus, also es sind eben etwa 200'000 Leute rausgekommen, es sind noch etwa 100'000 Leute dort. Es gibt verschiedene Zonen in dem Lager und ich habe nur Zutritt zu der Zone 1. Das hat ausgesehen wie ein armes Dorf. Es hat Wellblechhäuschen gehabt. Ich bin dort mit Terdes umgegangen, die haben verschiedene Spiele gemacht für die Kinder. Es hat diverse Flüchtlinge gehabt, die Verletzungen gehabt haben. Also ein kleiner Bub zum Beispiel habe ich gesehen, der keine Arme gehabt hat von den Granatsplittern, die ihn getroffen haben. Aber es war okay gewesen. Also es hat nicht mehr sehr übervölkert ausgesehen. Aber eben, man muss sagen, das ist jetzt, das ist 8 Monate nach dem Krieg, das hat vorher anders ausgesehen. Ich habe auch einen ehemaligen Vertriebenen getroffen, in Schaffner oben, einen Fischer, wo mir ganz andere Geschichten vom Lager erzählt hat. Er war in einem anderen Lager, wo auch von dem Militär verwaltet worden ist. Und er hat gesagt, es hätte nur trockene Nahrung gegeben, das heisst Reis und Linsen. Alles andere hätten sie müssen kaufen, sie hätten aber kein Geld dafür gehabt. Und es waren 25'000 Leute bei dem Lager. Und jeden Tag hat uns das Militär 100 bis 150 Jobs offeriert, zum Beispiel Holz hacken oder kochen, und haben dann den Leuten minimal Salär versprochen, die es dann aber oft nicht ausgezahlt haben. Und dann hat man gesagt, es sei einfach nur ein einziger Kampf gewesen, um überhaupt zu überleben in dem Lager selber, mit auch viel Gewalt im Lager.
Sie haben vorhin das Stichwort Minen erwähnt, Karin Wenger. Das ist ein Problem dort oben weiterhin. Was für Dimensionen hat denn das?
Es hat Dimension, dass bis heute der ganze Nordosten noch nicht freigegeben worden ist. Minen sind wahrscheinlich ein Grund dafür. Ich war mit einem Minenräumteam unterwegs, ein bisschen nördlich von Wavunia, und das ist Zentimeter Arbeit. Also die haben, einerseits haben sie Minenräumfahrzeuge, die einen Teil von Minen befreien können, aber dann wird ganz viel wird die Handarbeit gemacht. Das sind Leute, die auf den Knien Zentimeter für Zentimeter vorrücken und so ca. 3-4 Quadratmeter pro Tag überhaupt von Minen befreien können. Also, Sie können sich vorstellen, was das für eine Dimension hat, für einen Arbeitsaufwand, der da geleistet wird. Auch auf der Strasse, wo ich eben Uhr nach Schaffner noch gefahren bin, links und rechts, hat es immer wieder Minenteams gehabt, also eben immer wieder Leute, die ich gesehen habe, die auf den Knien langsam Zentimeter für Zentimeter vorgerückt sind, mit einem Schäufel, die ein bisschen die Erde weggeschäufelt haben, bis sie darauf eine Mine gestossen sind, dann wird sie rausgenommen, dann wird sie auseinandergeschraubt, entschärft und nachher verbrannt. Und bis alle Leute werden zurückkommen, das wird Jahre dauern. Und auch die, das Minenräumteam, wo ich miteinander unterwegs war, haben mir gesagt, sie haben jetzt nur angefangen mit den Dörfern, also dass die Leute mindestens können ihre Häuser zurückgehen, sie haben angefangen Brunnen entminen, sie haben angefangen die Häuser entminen.
Also ein normales Leben, wo auch Landwirtschaft möglich wäre, was sicher viele Leute dort betrieben, ist auf Jahre also nicht möglich. Jetzt hat der heutige Präsident, der jetzt wieder zur Wahl getreten ist, und man nicht weiss, ob er dann gewählt wird oder nicht, von Befriedungsbemühungen geredet, nach dem Sieg über die tamilischen Rebellen im Mai. Spürt man denn da irgendetwas Konkretes? Wo gibt es irgendeine Art des Gespräch, eine Kommunikation zwischen den Singalesen, der Mehrheit und irgendwelchen Vertretern von den Tamilen im Norden? Oder haben Sie von dem nichts gemerkt?
Also beide Kandidaten haben tamilische Parteien, also sie stehen beide vor einer Koalition und sie haben beide ihre Koalition tamilische Parteien. Aber wie viel Recht die tamilischen Parteien innerhalb dieser Koalition werden haben, wie viel Mitspracherecht, das steht noch in den Sternen. Was man beim Rajapaksa jetzt vor allem gesehen hat, ist, er fokussiert auf wirtschaftlichen Wiederaufbau. Nicht primär auf politische Versöhnung oder Minderheitsrecht. Er fokussiert rein auf wirtschaftlichen Wiederaufbau und hat das Gefühl, dass er mit dem das ganze Problem wieder lösen kann. Und was ich gehört habe von den Tamilen halt auch im Norden, sie haben mir gesagt, also wir brauchen keinen eigenen Staat, wir wollen aber gleiche Rechte haben. Und wenn das nicht geleistet wird, dann denke ich, dann ist das eine Frage von der Zeit, bis da wieder Widerstand aufblüht.
Aber auch der wirtschaftliche Aufschwung, Wiederaufbau müsste ja da sein. Das Land hat 30 Jahre Krieg geführt, hat im Moment gegen 300'000 Berufssoldaten, wenn man das auf die Schweiz umrechnet, auf die Bevölkerung, wäre das 100'000 eine Vorstellung. Was das heisst, das Land muss wirtschaftlich ruiniert sein, sieht man das auch im Süden, dort wo kein Krieg ist, dass die Leute oft arm sind, weil so lange Krieg geführt worden ist. Haben Sie das gesehen?
Also ich bin selber noch nicht ganz im Süden, ich bin jetzt in Colombo, aber was ich gesehen habe halt im Wahlkampf, ist, dass durch das eben, dass die zwei Kandidaten auf einmal im Rennen sind, wo auch der Fonseca ja sagt, er hätte den Krieg gewonnen, also das Thema ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dann sind andere Themen gekommen und ein Wirtschaftsthema, das ist eben genau auch in den Vordergrund gekommen, vor allem eben die hohe Inflation, die extrem hohen Lebensmittelpreise und das sind natürlich auch Kriegsfolgen, also über Jahre ist die Kriegskasse gefüllt werden, und zwar mit Milliarden von Dollar, die jetzt auch fehlen. Und Der Staat ist kurz vor dem Bankrott gestanden, auch letztes Jahr. Der Internationale Währungsfonds hat einen Kredit gesprochen, dass er nicht ganz kollabiert.
Jetzt der Rajapaksa, der heutige Präsident, der will wieder gewählt werden mit auf der Welle von dem Sieg, den er für sich beansprucht. Er hat in der Zeit, als er Präsident war, einen grossen Teil seiner Familie irgendwo platziert. Zwei Brüder sind im Ministerium. Ist denn so, dass das Präsidentenamt in diesem Land quasi einem Familienclan, wenn er gewählt ist, die Möglichkeit gibt, das Land einfach zu eigenen Gunsten in die eigene Kasse auszubüten? Ist das Ziel?
Das ist wahrscheinlich das Ziel von Rajapaksa. Also wenn man jetzt eben heute einfach die Regierung ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass ca. 100 Mitglieder von seiner Familie an wichtigen Schaltstellen von der Wirtschaft und von der Politik sitzen. Also es sind drei Rajapaksa-Brüder heute verfügen über ca. 70% vom ganzen Staatsbudget. Und das ist natürlich Nepotismus pur. Und das ist auch ein Thema gewesen, das sehr stark im Zentrum vom Wahlkampf halt dann vor allem von Fonseca gestanden ist. Und das habe ich vor allem auch von Sinhalesen halt gehört, die gesagt haben, wir wollen den Wandel, weil das kann ja nicht so weitergehen mit dieser Korruption und mit dem Nepotismus.
Also ich habe etwas gelesen, dass sogar Ideen herum waren, dass der Rajapaksa eine Art zu einem König oder Maharaja will werden dort. Ist das irgendetwas Reales oder ist das einfach eine Fantasie?
Ja, real, wenn man die heutige Situation anschaut, dann kann man ja schon fast sagen, dass das fast real ist. Von dem her, wie man ihn dann nennen das ist dann eigentlich egal. Aber es ist, das ist kruder Nepotismus und es ist auch, es existiert überhaupt keine Trennung mehr zwischen Exekutiven und Legislativen. Also über die Hälfte vom Parlament sind gleichzeitig auch Minister. Und was passiert ist, dass halt immer, wenn ein bisschen Opposition gekommen ist aus dem Parlament, dann hat irgendein Parlamentarier wieder einen Ministerposten bekommen.
Wer denn das, wenn der Gegner, der Rashad Fonseca, der General gewählt würde, anders?
Das weiß man schlichtweg noch nicht. Also der Fonseca, das ist ein General gewesen, das ist ein Militärmann. Er hat keine politische Erfahrung, das wird ihm auch vorgeworfen. Man weiß schlichtweg nicht, ob es dann einfach wieder ein paar Jahre braucht, bis er seine eigene Dynastie aufbaut in der Regierung. Man weiß es nicht. Zudem ist natürlich auch die Frage, wie will er regieren? Also er hat eine Koalition zusammengestellt, die über die grösste muslimische Partei verfügt, die grösste tamilische Partei drin, Marxisten, Nationalisten. Also wie denn die sollten miteinander regieren, das weiss ich auch nicht.
Und Kritik an dem ganzen Clanwesen. Ich habe gelesen, dass Journalisten zum Teil zu sehr hohen Strafen verurteilt worden sind, wenn sie nicht direkt verschossen worden sind von Killerkommando. Eine öffentliche Debatte über die Zustände, haben Sie die wahrgenommen oder ist die praktisch unterdrückt?
Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass natürlich jetzt, und das hängt sicher auch mit den Wahlen zusammen, mehr Freiheit besteht. Ich meine, nur schon, dass wir ausländische Journalisten auch wieder ins Land können, das ist zum Teil extrem schwierig gewesen. Das ist heute möglich gewesen, dass die Bewegungsfreiheit wieder da ist. Das ist eine Öffnung. Aber es besteht keine Medienfreiheit. Es gibt ein paar Zeitungen, die sind Sprachrohr primär von der Regierung. Und man riskiert sein Leben da, wenn man wirklich Opposition macht und richtig Kritik übt.
Sri Lanka braucht Geld von Geldgebern von außen, EU zum Beispiel, die USA. Hätten denn die grundsätzlich Möglichkeit zu sagen, wir helfen euch, aber wir wollen die und die Bedingungen erfüllt, hat zum Beispiel Menschenrecht, offene Demokratie, Gleichheit für alle, oder funktioniert das in dem Fall nicht?
Doch, also ob es funktioniert, ist eine zweite Frage, aber es wird gemacht. Also es gibt ja auch das Abkommen mit der EU, wo Sri Lanka zollfreie Waren kann importieren in die EU. Und das ist genau so Bedingungen geknüpft worden. Von mehr Menschenrecht, mehr Freiheit, mehr Good Governance. Das wird jetzt am 2. Februar, wird die EU empfehlen, dass man das nicht mehr verlängert. Dann gibt es ein halbes Jahr Kredenzzeit, wo darüber verhandelt wird, was eben Sri Lanka sollte tun. Was jetzt einfach Sri Lanka macht, ist, dass sie immer mehr auf andere Staaten setzen wie China, wie Pakistan, wie Iran, wie Libyen, wo eben keine Bedingungen stellen. Und das sieht man ganz konkret im Land. Also einer der grössten Geldgeber im Land, das sind Chinesen, die über 1 Milliarde Dollar wie Anleihen gegeben haben. Die Chinesen bauen auch hier einen Hafen. Die Chinesen sind mit involviert in dem Bauen von einer Eisenbahnlinie. Also man sieht, dass die Regierung da halt sagt, ja gut, wenn wir euer Geld nicht mehr überkommen, weil ihr zu viele Bedingungen stellt, dann weichen wir einfach auf andere Regierungen aus.
Sie sind jetzt, Karin Wenger, ein paar Tage in dem Sri Lanka angereist, Zentrum Norden, haben die Sachen angeschaut, den Wahlkampf beobachtet. Geben Sie dann dem Land eine Chance, in absehbarer Zeit irgendetwas Ähnliches wie einen Frieden anzubringen, was heute offensichtlich noch nicht der Fall ist? Oder ist das mehr eine Ruhe vor dem nächsten Sturm, der dann irgendwo losbrechen
kann? Es kommt extrem darauf an, was jetzt passiert. Jetzt im Moment, das ist ein extrem wichtiger Moment nach dem Krieg. Man hat jetzt die Möglichkeit, zum Frieden einen anhaltenden Frieden zu machen. Die LDP ist zerstört. Also vor allem die, die man jetzt auch da, wo früher da existiert hat. Es gibt keine Anschläge mehr, es gibt keinen Terror mehr. Aber jetzt ist wirklich essentiell, dass die Minderheiten, dass Tamilen, dass Muslime gleiche Rechte überkommen wie die Singalesen. Wenn das nicht gemacht wird, wenn die gleichen Rechte nicht gegeben werden, dann denke ich, dann ist es wirklich eine Frage der Zeit, bis die Minderheit wieder aufstehen und vielleicht auch wieder gewaltsam aufstehen.
Karin Wenger, besten Dank für die Auskunft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.